Ist dir die Optik wichtiger oder deine Gesundheit? Ich spreche jetzt gezielt diese 4% an, die das für nicht wichtig empfinden, weil sie denken, die Behörden achten darauf, dass wir keine Giftstoffe über die Kleidung, über die Haut aufnehmen. Dann bist du verlassen, leider in dem Fall.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Ich gebe zu, das ist ein ziemlich reißerischer Titel. Trotzdem steckt da einiges an Wahrheit drin. Und bevor ich mich dazu entschloss, überhaupt dieses Thema anzufangen und dann eben auch dann tiefer zu recherchieren, habe ich in meiner Instagram-Community eine Umfrage dazu gemacht. Und ich habe dort gefragt, wer seine neuen Klamotten vor dem ersten Tragen überhaupt wäscht. Naja, 68% sagten auf jeden Fall, 28%. Die machen das nicht immer und 4% halten das für unnötig. Ich denke also, naja, hier gibt es durchaus Potenzial für die 28 und die 4%, die genau hinhören sollten. Kleidung wird gefärbt, die wird gebleicht, die wird ausgerüstet, die wird knitterfrei und wasserabweisend gemacht. Naja, und das geht eben nur mit speziellen Chemikalien, die das Ganze eben dann überhaupt erst ermöglichen, weil so reine Baumwolle schafft das eben nicht. Und auf dem Etikett, wenn du da mal genau hinguckst, da steht zwar auch, welche Faser verwendet wird, was aber nicht dort steht, das sind Farbstoffe, das sind Finisher und das sind eben diese Hilfschemikalien. Ganz entscheidend ist also nicht, ob es eine Naturfaser oder eine Kunstfaser ist, wenn es um die, Achtung, ich mache das jetzt bewusst überspitzt, die Vergiftung geht, sondern die chemische Ausrüstung. Baumwolle kann zum Beispiel auch viel stärker belastet sein als eben ja, so ein schlichtes Synthetikteil. Es gibt ein paar Warnsignale, die man eventuell ja, zur Einsortierung nutzen kann. Also wenn dort zum Beispiel steht, es ist bügelfrei, es ist knitterfrei, es ist pflegeleicht, dann freuen wir uns natürlich, weil es den Alltag vereinfacht. Und auch wenn es schmutz- und wasserabweisend ist, dann ist das sehr dienlich. Aber ja, wenn es dann eben letztendlich genau diese Stoffe beinhaltet, die wir eigentlich nicht auf der Haut haben wollen, dann ist das problematisch, weil es kann natürlich auch letztendlich dann dafür Sorge tragen, dass genau diese Stoffe transdermal, also sprich über die Haut, aufgenommen werden. Geht das wirklich über die Haut? Das ist ja die spannende Frage. Also was mittlerweile ganz klar belegt ist, die Stoffe, die migrieren, also die gehen über die Haut transdermal, auch über den Schweiß aus dem Gewebe und werden letztendlich von der Haut genauso aufgenommen. Wichtig ist ja schon mal zu wissen, die Aufnahme dieser potenziellen problematischen Stoffe, die steigt letztendlich auch mit der Schweißmenge. Also erstens, wenn du jemanden bist, der generell eher mehr schwitzt, beziehungsweise wenn jemand bist, der, so wie ich, beim Sport, wenn er richtig Gas gibt, auch ganz ordentlich Wasser verliert, und dann vielleicht noch Sport bei Hitze macht und da ist noch mehr Wasser im Spiel, dann ist das durchaus ein Problem. Es ist also weniger die Tragedauer, es ist viel mehr, wie viel Schweiß oder Feuchtigkeit, sagen wir es mal so, bildet sich auf der Haut, weil genau dann sind die Poren sozusagen sperrangelweit offen, wie mikroskopisch gesehen Scheunentore, und dann gelangen diese problematischen Stoffe auch eher in die Haut hinein und damit in den Organismus. Es gibt noch einen Verstärker, das ist Reibung, also wenn diese Klamotte ständig auf der Haut reibt, ja, wenn man zum Beispiel eine Sportart macht, wo man einfach viel mehr in Bewegung ist, dann sorgt das zusätzlich dafür, dass diese problematischen Stoffe, über die wir gleich sprechen, regelrecht reingerieben werden. Oder wenn es sehr, sehr enge Kleidung ist, also die wirklich hauteng anliegt. Wärme, feuchte Haut, das ist das Hauptproblem. Die Hautflora wiegt übrigens auch mit. Jeder hat ein individuelles Bakterium-Sammelsurium auf der Haut. Das ist völlig normal. Das ist unsere Hautflora. Genauso wie jeder eine sehr individuelle Darmflora hat, haben wir das auch auf der Haut. Und die Bakterien auf der Haut, die können die sogenannten Azofarbstoffe spalten und dabei eben aromatische Amine direkt auf der Haut freisetzen. Das kann man leider nicht individuell testen. Ob du jetzt davon betroffen bist, das weiß ich nicht. Aber natürlich habe ich auch eine denkbar einfache Lösung, die du dir wahrscheinlich schon längst auch schon zu eigen gemacht hast oder hoffentlich ab diesem Thema sofort zu eigen machst, wie du das Ganze dramatisch entschärfen kannst. Okay, was ebenfalls geht, es ist auch systemisch möglich. In einem Versuch gelangte so ein Flammenschutzmittel, was da irgendwie eingearbeitet ist, aus Kinderschlafanzügen, ich frage mich, warum man das überhaupt macht, über die Haut in den Körper. Das heißt, man konnte im Urin dieser Kinder ganz klar dieses Metabolit, also so ein Abbauprodukt, feststellen. Das heißt, wenn die Kinder die ganze Nacht mit einem solchen Schlafanzug auf der Haut ins Bettchen gehen, ja, dann kann man das nachweisen. Ich möchte eine ganz ehrliche Einordnung an dieser Stelle loswerden. Für einzelne Verbindungen wurde das dermale Risiko meist als sehr niedrig bewertet. Also diese Aufnahme, die ist eigentlich, diese transversale Aufnahme ist letztendlich nicht gleich automatisch eine Krankheit. Ja, der Körper, ja, der ist ein bisschen mehr belastet. Und was das langfristig für Folgen hat, das wissen wir alle nicht. Da muss ich einfach bei der Wahrheit bleiben, ob das jetzt Krebs auslösen könnte. Ich meine aber, der Körper hat mit so vielen Belastungen in der heutigen Zeit zu tun, dass man jede Last, die man reduzieren kann, auch so gut wie es geht verringern sollte, um einfach die Gesamtbelastung an Chemikalien, auch an Umweltbelastungen oder Belastungen aus dem Trinkwasser, da habe ich nachher noch 2, 3 Sätze dazu, dass man die so gut wie es geht reduzieren sollte. Okay, was sind die üblichen Hauptverdächtigen, damit du einfach schon mal ganz grob weißt, um was es geht? Erstens Formaldehyd. Das macht nämlich knitter- und bügelfrei und das dient auch als Schimmelschutz. Du darfst nicht vergessen, dass solche Klamotten natürlich in fernen Ländern produziert werden, teilweise unter echt heftigen Bedingungen. Und wenn die eben dann gelagert werden, beziehungsweise über Monate in diesen Containern sind, dann ist da auch sehr gerne mal eine Grundfeuchtigkeit drin. Ja? Und wenn man da keinen Schimmelschutz in diese Kleidung einbauen würde, dann macht man irgendwann nach Monaten diesen Container zum Beispiel in Hamburg auf und ja, dann kommt hier letztendlich ein ganzes Biotop an Schimmelpilzen entgegen. Deswegen wird gerne Formaldehyd verwendet und das ist ein starker Hautsensibilisator. Es ist ein Reizstoff und als Stoff an sich ist er letztendlich auch krebserregend, ja, vor allem wenn man den über die Atemluft aufnimmt. Jetzt nicht zwangsläufig über die Haut. Das wird aber vielmehr die treffen, die leider unter diesen unsäglichen Bedingungen diese Klamotten herstellen müssen. Also das ist jetzt ein untergeordnetes Problem in deiner Kleidung. Ja. In der Kleidung ist es heute auch meist etwas niedriger und ist es vor allem sehr gut wasserlöslich. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, durch das Waschen, und damit sind wir auch schon letztendlich bei dem wichtigsten Ansatz für dieses Thema heute, wird das ganz stark reduziert. Zweitens, Azo- und Dispersionsfarbstoffe werden auch sehr gerne verwendet. Ja, das sind aromatische Amine. Wir müssen nicht ins Detail gehen, was das genau ist. Was sie aber machen schon, das sind diese kräftigen Farben, rot, orange, schwarz beispielsweise. Vor allem, wenn es auf Polyester ist oder wenn es Polyesterklamotten sind, dann werden die sehr stark verwendet. Und das ist auch leider der häufigste Auslöser von Textilkontaktallergien. Ja, es gibt einen Stoff, der heißt Dispers Blue 124. Ja, muss man nicht wissen. Manche Azofarbstoffe, die spalten sich zu krebserregenden aromatischen Aminen. Und ja, die sind in vitro zumindest mutagen und genotoxisch. Die EU verbietet 22 dieser Amine. Die Frage ist nur, wie sicher können wir sein, dass das Zeug nicht wirklich noch irgendwo in den Klamotten drinsteckt? Der dritte Stoff, der ist ein generelles, leider ganz großes Problem, auch weit weg von diesem Klamottenthema, nämlich die PFAS. Manche sagen auch PUFAS dazu, also PFAS. Das sind Ewigkeitschemikalien. Warum heißen die so? Weil die, wenn die einmal irgendwo drinstecken, dann werden die nie wieder abgebaut. Weil die Natur hat natürlich sehr viel Kräftiges, um eben zum Beispiel Formaldehyd auch abbauen zu können. Bei den PFAS geht das leider nicht. Das ist vor allem drin in Wasser, Schmutz und fettabweisende Kleidung. Ja? Also gerade sowas wie Outdoor- und Funktionskleidung. Und das ist tatsächlich ein Problem, letztendlich nicht nur auf der Haut, sondern auch dann, was danach mit dem passiert, wenn sie eben irgendwann mal gewaschen werden. Weil selbst die, die nicht waschen, werden sie irgendwann mal verschwitzt in die Waschmaschine stecken. Es ist also persistent, es ist bioakkumulierend, das heißt, es reichert sich immer mehr an und der Schweiß, und das ist ja gerade in diesen Funktionsklamotten für den Sport häufig drin, das verstärkt letztendlich den Hauttransfer und das bedeutet, die Stoffe kommen im Organismus an. Ja, das sind super geringe Mengen, aber die sind drin im Organismus. Und wir wissen heute schlichtweg noch nicht, was die letztendlich in 10 oder 20 Jahren mit unserer Gesundheit machen. Ich gehe davon aus, wenn man insgesamt auf die Gesundheit achtet, der Körper kann problematische Stoffe zumindest nicht in ihrer Wirkung dann zum Ausbruch kommen lassen. Bisschen komisch formuliert. Was ich sagen möchte, ist, der Körper kann Gifte. Er kann es. Aber wenn sie sich kumulieren über das Rauchen, über den Alkohol, über die Umweltbelastung, über Reifenabrieb, Feinstaub und so weiter, über die Atemluft, über das Trinkwasser, über das Essen und jetzt noch über Kleidung, über Funktionskleidung, naja, irgendwann ist einfach mal gut. Mit Immunschilddrüsen und Reproduktions- und Krebseffekten wird letztendlich diese PUFAS argumentiert oder assoziiert, sagen wir es mal so. Ja? Die Datenlage ist aber vielmehr systemisch. Das heißt, es geht nicht nur um das Zeug, was über die Haut kommt, sondern generell, was wir über die Umwelt aufnehmen. Fütterlade ist Nummer 4, das sind die typischen Weichmacher. Ja, die sind zum Beispiel auch dann insbesondere dann drin, wenn irgendwie ein T-Shirt bedruckt ist, ja, mit irgendwie so einem Emblem oder mit so einem Stoff, den man so auch anfassen kann. Und vor allem auch in Plastikleder, in Kunstleder, also dieses, was so plastikartig wirkt. Und wenn die Stoffe praktisch dann so durch, weich gemacht werden durch diese Phthalate. Über direkten Hautkontakt, ja, ist es aufnehmbar. Und es ist leider auch hormonell wirksam. Ja, also das sind sogenannte endokrine Disruptoren. Und das soll auf die Reproduktionsachse wirken und es gibt auch Entwicklung gerade bei Kindern, wenn die sich entwickeln. Nochmal, das hört sich jetzt alles sehr dramatisch an, aber wenn man zum Beispiel auf, was die meisten sowieso machen werfen, auf Kunstlederklamotten verzichtet oder auf irgendwelche T-Shirts, die einfach mit so komischen Sachen bedruckt sind, wo man merkt, aha, das ist also nicht praktisch reingefärbt, da ist irgendwie ein Aufdruck drauf. Wenn man auf solche Dinge generell verzichtet, dann hat man die generelle Last schon mal deutlich reduziert. Wir machen weiter mit Nummer 5, Schwermetalle, Bleicadmium. Das sind die Pigmente, die häufig oft drin sind. Die sind ebenfalls problematisch, weil die auch mit dem Schwitzen über die offenen Poren in den Körper reinkommen. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass in Kinderklamotten die 20-fache erlaubte Menge gefunden worden ist. Und sorry, also Blei gehört überhaupt ganz und gar nicht an den Körper, in den Körper. Das finde ich auch immer problematisch, wenn es da Grenzwerte gibt, was vermutlich eher zum Schutz der Industrie gemacht worden ist. 0,00 ist das allerbeste, okay? Und gerade Cadmium ist eben auch krebsrelevant. Das steckt eben auch vor allem in frischer Kleidung drin, genauso wie Flammschutzmittel, ja, Benzothiazole heißen diese Dinger, die stecken auch insbesondere in Funktions- und Schutzkleidung drin. Dermal aufnehmbar. Und dieser Flammschutzmetabolit, das wird im Urin nachgewiesen. Also man kann nicht sagen, nee, das liegt auf der Haut und durch die Haut kommt es nicht an. Das ist ganz klar nachgewiesen. Und leider gibt es da auch Neuro- und Reproduktionsdenken. Okay, was hat das zur Folge? Sehr gut belegt ist, es gibt allergische Kontaktdermatitis. Ja, wenn man frische Klamotten anzieht und die nicht gewaschen hat, dann kann es dazu kommen, dass sich eine Allergie entwickelt, eine Hautreizung bis hin zum Ekzem. Und das Dumme ist, wenn es einmal in diese Richtung sensibilisiert wurde, dann besteht das häufig ein Leben lang. Dann ist praktisch der Körper auf diesen Stoff immer wieder sehr schnell gereizt, im doppelten Sinne. Und das ist ganz typisch an Reibestellen und Schwitzstellen, also Achseln, Leiste, Taille, Nacken zum Beispiel. Was sehr plausibel ist und auch nur zum Teil belegt, dieser Beitrag von diesen aromatischen Aminen und das Formaldehyd, dass die eben auch zum Krebsrisiko beitragen können. Wir gehen davon aus, dass es nicht alleine Krebs auslöst, es ist die kumulierte Belastung, wenn der Körper ohnehin schon letztendlich unter Beschuss steht aufgrund schlechter Ernährung, Rauchen, Alkohol und so weiter. Ja? Beim Tragen bekommt man da meist nur eine geringe Dosis ab. Dann systemisch, das ist eben, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, endokrine Disruption durch Phthalate und diese PFAS und auch das sogenannte NPE. Das steckt auch in den Klamotten drin und die können eben das hormonelle Umfeld, das sehr sensibel ist, letztendlich dann mit der Zeit langsam entgleisen lassen. Das große Problem, das ich immer sehe, ist eben diese PFAS, die sich immer weiter kumulieren und die letztendlich im Körper drin sind, die kriegt man da auch nicht mehr so einfach raus. Und generell die Bleineurotoxizität bei den Kindern. Ich möchte jetzt eine ganz realistische Einordnung liefern. Vor der ersten Wäsche, ja, das sind diese Sachen durchaus problematisch. Danach ist das Risiko für gesunde Erwachsene meist niedrig. Relevant wird es bei Sensibilisierten, also wenn man schon mal Probleme mit der Haut hat, dann würde ich da nicht nur einmal waschen, sondern eher zweimal. Leider verliert eben dann die neue Klamotte sofort an dieser ganz feinen Struktur und es sieht gleich älter aus. Das ist leider das große Problem. Wenn du ein einfaches T-Shirt nimmst und du hast es in der Hand, dann fühlt sich das schön weich an und du siehst nicht mal den Stoff, weil das alles so wahnsinnig fein ist. Und zweimal gewaschen, dann sieht das T-Shirt aus wie schon ein halbes Jahr alt. Das sind die Chemikalien, weil die wollen verkaufen, die achten nicht auf die Gesundheit. Das ist wichtig. Bei Kindern, bei Babys vor allem, sollte man unbedingt darauf achten und vor allem auch diese generellen Ultra-Fast-Fashion. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. So. Der absolut wichtigste Tipp, den habe ich schon mehrfach angedeutet und da gilt insbesondere in meiner gesundheitssensibilisierten Community, da ist es nochmal was anderes, da waren es ja in Anführungszeichen nur 4%, aber es haben einige tausend mitgemacht. Ich würde absolut dringend raten, alles was neu gekauft wird, immer zu waschen, mindestens einmal. Mein Tipp wäre, wenn du etwas anprobierst, dann schau, dass du möglichst bald danach unter die Dusche kommst und dich gründlich abduschst. Es mag vielleicht ein Ticken überspitzt klingen, aber warum soll man das nicht nutzen, um potenzielle Giftstoffe möglichst schnell wieder von der Haut wegzubekommen? Es hat überhaupt keinen Nachteil, möglichst bald danach zu duschen. Beziehungsweise es hat den kleinen Nachteil, dass die ganz neue Klamotte eben nicht mehr ganz so neu aussieht, selbst nach der ersten Wäsche. Du musst entscheiden, ist dir die Optik wichtiger oder deine Gesundheit? Und nein, ich übertreibe hier nicht, aber ich spreche jetzt gezielt diese 4% an, die das für nicht wichtig empfinden, weil sie denken, die Behörden achten darauf, dass wir keine Giftstoffe über die Kleidung, über die Haut aufnehmen. Dann bist du verlassen, leider in dem Fall. Und die anderen, ich glaube es waren 28%, die immer wieder mal waschen, aber nicht generell. Auch die gehören mit dazu. Mach das bitte zu deiner eigenen Prämisse, neue Klamotten schnell waschen. Das Gute ist, wenn du dann wegkommst von diesen, es muss immer möglichst lange, möglichst frisch aussehen. Ich kann das ja nachvollziehen in der heutigen Welt, wo man permanent durch Social Media den Druck bekommt, möglichst gut auszusehen, weil man so viel gut aussehende, auch gut gekleidete Menschen sieht. Wenn du davon wegkommst und weißt, okay, ich kaufe eine Klamotte, weil es funktionell ist, weil ich das brauche, weil ich draußen nicht mit einem Jutesack oder vielleicht nicht ganz sozialverträglich nackt rumlaufen möchte. Aber akzeptiere, dass eine neue Klamotte eben schon nach der ersten, nach der zweiten Wäsche eben nicht mehr neu aussieht. Wenn das für dich okay ist, das wird für die meisten auch so sein, dann hast du einen großen Schritt in Sachen Gesundheit nach vorne gemacht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich möchte dir jetzt aber noch eine Frage stellen. Wo gelangen denn diese ganzen problematischen Stoffe überhaupt hin, wenn wir sie 1, 2 und natürlich auch dann mehrfach gewaschen haben? Hast du dich das mal gefragt? Die müssen ins Wasser. Nicht alle sind direkt problematisch, aber insbesondere die PUFAs, also diese Ewigkeitschemikalien, die sind problematisch und die kommen da rein. Ich habe zu diesem Thema schon mal ein sehr interessantes und auch sehr beliebtes Video gemacht, nämlich mit Thomas Schwabe. Der beschäftigt sich seit 20 Jahren mit sehr viel Leidenschaft mit dem Thema Wasserfilterung. Und das ist auch der Experte, dem ich selber vertraue, weil ich ihn auch privat kennengelernt habe über einen sehr langen Zeitraum. Und ich würde dir empfehlen, wenn du bisher noch keine Wasserfilteranlage hast, dass du dir einfach mal ein Bild verschaffst, ob sowas für dich Sinn machen könnte. Ich werde das Video bzw. die Podcast-Folge natürlich in den Shownotes in der Beschreibung verlinken. Guck das bitte mal an, weil ich halte das für einen noch wichtigeren Schritt, als neue Klamotten vor dem ersten Tragen zu waschen, tatsächlich. Weil im Wasser gibt es Stoffe, die vom Klärwerk schlichtweg gar nicht rausgefiltert werden können und diese PUFAs zählen unter anderem da mit dazu. Ich muss aber trotzdem sagen, dass das Klamottenwaschen nicht das eigentliche große Problem für die Umwelt ist, sondern, da muss man ehrlich bleiben, es ist eigentlich die Industrie. Okay, der Brennpunkt. Das sind diese Ultra-Fast-Fashion. Dieses extrem schnell und wahnsinnig günstig produzierte, insbesondere über Shein und Temu. Weil wiederholte Labortests von Greenpeace oder von CBC haben ganz klar gezeigt, Junge, da gibt es ganz häufig enorme Grenzwertüberschreitungen. PFAS, Achtung, jetzt hört bitte genau hin. Diese PFAS, die haben teilweise mehr tausendfache höhere Belastung drin, als eigentlich in Anführungszeichen genehmigt sind. Phthalate ein Vielfaches. Ja, Phthalate sind diese Weichmacher. Und zudem drastisch zu viel Blei, Cadmium und Formaldehyd. Ja, wir möchten gerne sehr günstig kaufen, das kann ich verstehen. Vor allem dann, wenn man ständig neue Klamotten haben möchte. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Sicht, warum? Warum braucht man ständig neue Klamotten? Das wäre ein Thema, das wäre interessant, weil ich bin der Meinung, dass man nicht so viel ständig neue Klamotten braucht. Nur ein Beispiel von mir, ich habe in meinem Schrank habe ich noch Hemden drin von H&M. Die habe ich schon, ich weiß es nicht, 6, 7, 8 Jahre ungefähr. Ja, nach dem ersten Mal, zweiten Mal, dritten Mal waschen sehen die nicht mehr glänzend aus. Aber das sind die, die ich häufig trage. Und dieses Shirt hier, das habe ich tatsächlich jetzt lustigerweise erst letzte Woche gekauft, habe es aber direkt danach zweimal gewaschen. Sieht jetzt so aus wie ein anderes Shirt, was ich von denen habe, was ich schon 2 Jahre habe. Also, es geht, wenn man es möchte. Ja, das ist jetzt eine Randnotiz hier an dieser Stelle, aber ich finde das sehr problematisch. Eine Faustformel ist: Wenn man einen sehr niedrigen Preis bei einer Klamotte hat, dann ist auch sehr oft eine hohe chemische Last drin. Und das betrifft leider auch sehr viele Kinderartikel. Die Behörden betonen, die bloße Anwesenheit hat kaum eine relevante Exposition. Also wenn man zum Beispiel kurze, normale Nutzung verwendet, ja, dann ist es meist unkritisch. Ich bin trotzdem vorsichtig, weil was die Behörden sagen, ist nicht immer die alleinselig machende Gnade. Das musst du für dich entscheiden. Okay, was die Exposition wirklich senkt. Also, ich möchte es wiederholen, weil es wichtig ist. Mindestens einmal waschen, wenn man es angezogen hat, frisch, um zu testen, ob es passt. Am besten, ich mache das so direkt nach dem Sport, ziehe ich dann was Neues an, gehe aber direkt danach unter die Dusche und dusche auch ein bisschen gründlicher. Ich mache es ein bisschen übertrieben, du musst entscheiden, ob das für dich interessant ist. Finisher meiden, ja, also gerade sowas wie bügelfrei, knitterfrei, wasserschmutzabweisend als Warnsignale nutzen. Ich weiß, es macht den Alltag ein bisschen einfacher, ich habe auch ein paar solche Sachen hier, aber es ist halt eine höhere Belastung. Es gibt tatsächlich Zertifikate, die man bevorzugen könnte, zum Beispiel Ökotex heißt das, mit X hinten geschrieben. Ökotex, Standard 100, Class 1. Das ist das Strengste, was man haben kann. Das würde ich zumindest für Babys und Kleinkinder dringendst empfehlen, dass man ausschließlich nur solche Sachen für seine Kinder und Babys holt. Es gibt einen Schnelltest. Wenn es nach Chemie riecht, stehen lassen. Kann man vielleicht sogar schon direkt irgendwo, wenn was von Temu kommt oder von Shein, einfach mal in die Tüte reinriechen. Das ist schon sehr auffällig dann teilweise. Dann man kann noch ein feuchtes, weißes Tuch nehmen und daran reiben. Wenn es abfärbt, ja, dann ist der Farbstoff schlecht fixiert. Nochmal, Kinders, Babys streng behandeln. Das finde ich super wichtig. Da braucht man kein Bügelfrei-Finish. Da braucht man, also da bitte nur zertifiziert und immer vorwaschen, ohne Ausnahme. Auch die 4%, die gesagt haben, nö, brauchen sie nicht, wollen sie nicht. Und wenn es geht, ultra fast fashion, Shein, Temu, so gut wie es eben irgendwie geht, meiden. Und wenn, dann würde ich hier mindestens zweimalige Wäsche empfehlen. Dann kriegt man vielleicht die ganze Sorry-Rotze eben doch ein bisschen häufiger raus, weil eben hier wiederholt die EU-Grenzwerte teilweise dramatisch übertroffen worden sind. Schreib doch bitte mal in die Kommentare, wäschst du deine Kleidung vor dem ersten Tragen? Weil du bist ja nicht meine Instagram-Community. Vielleicht gibt es auch einige, die mir bei Instagram noch gar nicht folgen. Wenn du magst, dann folge mir dort auch. Ich mache manchmal spannende Umfragen und natürlich habe ich viele weitere Tipps, die über diese YouTube- und Podcast-Plattform hinausgehen. Wäschst du deine neue Kleidung vor dem ersten Tragen? Ehrlich? Schreib das bitte mal in die Kommentare. Und wenn du magst, teile gern dieses Video mit jemandem, der sehr gerne häufig, also neue Klamotten kauft. Ja, vielleicht ist das Thema auch Shein oder Temu bei ihm oder ihr der Fall. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.